SRF 1.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Ökumene ohne Katholiken. Beim umstrittenen Gottesdienst in Dübendorf haben die katholischen Priester nur zugeschaut. Ein Riesenfest ohne Panne. Das 42. Winterthurer Albani-Fest ist problemlos über die Bühne. Und Zürich ohne ein neues Kongresszentrum. Der Mr. KKL, der Thomas Held, nimmt Stellung zu den neuesten Plänen der Stadt. Das Wetter bleibt sonnig und es wird sommerlich warm bei bis 25 Grad. Am Mikrofon Klaus Amann. Beim umstrittenen ökumenischen Gottesdienst in Dübendorf haben die beiden katholischen Priester gestern überraschend nur zugeschaut. Eigentlich hätten sie zusammen mit zwei reformierten Pfarrern und einem orthodoxen Priester Abendmahl feiern wollen. Der orthodoxe Vertreter ist gar nicht gekommen, weil sie ihm die Kirche verboten hat. Die beiden katholischen haben im letzten Moment entschieden, nur als Gäste teilzunehmen, sagt einer von ihnen, der Kapuziner Willi Anderau.
Wir haben sehr viele Leute verrückt gemacht mit dem. Die waren enttäuscht. Man hat Tränen gesehen in den Kirchen. Es war eigentlich eine ganz schlimme Situation.
Die Gründe für den Entscheid waren der Druck vom Bistum Chur auf ihn und seinen Kollegen.
Aber was schlimmer war, ist der Konnex, den Chur gemacht hat, zusammen mit dieser Pfarrei-Initiative. Die Bischöfe sind ja jetzt das Wochenende nach Rom zitiert worden, um über die Pfarrei-Initiative Auskunft geben müssen. Und uns ist gesagt worden, jetzt auch von den Befürwortern der Pfarrei-Initiative, dass wir ihnen mit dem, was wir da machen, in den Rücken fallen und eigentlich nach Schützenhilfe leisten für die in Chur oben.
Das hätten sie natürlich nicht wollen. Die sogenannte Pfarrei-Initiative will gerade eben Handlungen, die die modernen Gesellschaften anfragt, auch in der katholischen Kirche offiziell möglich machen. Dazu gehören aus Sicht der Initianten auch ökumenische Gottesdienste, wie der, der in Dübendorf jetzt stattfinden soll. Dass der nicht wie geplant durchgeführt worden ist, freut der Bischof von Chur aber nur bedingt. Sein Sprecher, der Giuseppe Grazia.
Weil ja, es ist ja dann kommuniziert worden, dass man das nicht macht aus taktischen Gründen, weil ja in Rom die Gespräche stattfinden zwischen dem Bischof und der Glaubenskongregation in Rom wegen der Pfarrei-Initiative. Also man hat einfach gesagt, man macht das nicht, um die Gespräche nicht zu belasten. Im Grunde genommen heisst das ja, dass man es aus taktischen Gründen nicht macht und nicht aus Überzeugung.
Aus Sicht von Chur mangelt es bei so ökumenischen Gottesdiensten am Respekt vor den Glaubensunterschied zwischen den Konfessionen. Die Initianten wollen trotzdem wieder zusammen Gottesdienst feiern. Die nächsten Diskussionen sind vorprogrammiert. Seit dem Freitagabend ist die Stadt Winterthur im Ausnahmezustand. Das 42. Albani-Fest war das erste für den neuen OK-Präsident Daniel Frey. Ich habe vor der Sendung mit dem Daniel Frey geredet und zuerst wissen, was er persönlich für eine Bilanz zieht.
Das Organisieren wirklich Spass macht so. Und zwar ist es, wir haben einen ganz tollen Freitag gehabt, einen rekordverdächtigen Freitag. So viele Leute haben wir wahrscheinlich noch nie am Albani-Fest dürfen begrüssen. Dann der Samstag ist natürlich durchzogen gewesen wegen dem Regen. Wir haben aber ein bisschen Glück gehabt, dass so ein Zeitfenster, wo der Regen aufgehört hat, ermöglicht hat, dass sehr viele Leute trotzdem gekommen sind in die Altstadt vom Samstag. Und der heutige Sonntag, der ist wieder absolut perfekt, weil er ist von der Temperatur her kein Bodywetter und dann ist doch das ideal gewesen, um ans Albani-Fest zu kommen.
Könntest du schon genau sagen, gibt es Rekordbesucherzahlen?
Ja, Rekord wird es nicht sein, aber wir haben doch auch die 100'000 Grenze wieder erreicht. Und das, wie gesagt, trotz einem eher schlechten oder durchzogenen Samstag. Mit einem ganz guten Samstag hätte man sicher einen neuen Rekord können erzielen. Aber wir sind sehr, sehr zufrieden.
Das heisst, es hätte keine erwähnenswerte Zwischenfälle gegeben?
Nein, das hat es wirklich nicht gegeben. Und das ist natürlich immer eine Grundvoraussetzung, wenn man so ein Fest in dieser Grösse noch nicht organisieren darf.
Das Albani-Fest war ja gerade auch der erste Härtetest für den neuen Bahnhofplatz. Der ist ja gerade knapp auf das Fest hin fertig geworden, nach einem Jahr Umbau fast. Hat das auch geklappt?
Das hat tiptop geklappt, jawohl. Es war selbstverständlich Voraussetzung gewesen, weil die ganze Verkehrslogistik, die wir angewiesen sind vom öffentlichen Verkehr, läuft über den Hauptbahnhof von der SBB und dann natürlich mit dem neuen Bahnhofsplatz vom Stadtbus Winterthur. Und das war rechtzeitig fertig gewesen und hat da auch kein grösseres Problem gegeben, was natürlich für uns, wie gesagt, eine sehr wichtige Voraussetzung ist.
Herr Frey, Sie haben ja gesagt vor dem Fest, Sie wollen jetzt erstmal überhaupt nichts Neues machen, sondern das so weiterführen, wie es bis jetzt war. Jetzt nach dem ersten Mal allein als OK-Präsident, haben Sie doch Ideen, was Sie das nächste Mal anders machen wollen?
Ja, das Wetter vom Samstag ändern, das ist wahrscheinlich die Hauptkorrektur, die wir machen müssen. Nein, Spass beiseite, das sind wirklich keine grossen Änderungen, drängen sich da auf. Aber wir müssen sicher etwas ein bisschen einfallen lassen, weil schliesslich feiert nächstes Jahr die Stadt Winterthur 750 Jahre Stadtrecht. Und da wird man mit dem Albani-Fest, wo ich eigentlich den Geburtstag alle Jahre feiern tut, natürlich nicht hinten anstehen.
Sagt der OK-Präsident vom Albani-Fest, Daniel Frey. Auch die Polizei zieht eine positive Bilanz. Das Fest sei mehrheitlich in geordneten Bahnen verlaufen, schreibt sie in einer Mitteilung. Regionaljournal-Wochengast, heute ist es der Thomas Held. Der Thomas Held war ein Kopf der 68er-Bewegung, später externer Berater und Lobbyist für das Kultur- und Kongresszentrum Luzern, dann Chef der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse und heute wieder selbstständiger Unternehmensberater und Geschäftsführer der Musikinsel Rheinau. Thomas Held, herzlich willkommen im Regionaljournal. Hallo. Thomas Held, wann sind Sie das letzte Mal im Kongresshaus in Zürich gewesen?
Etwa vor einem Monat an irgendeiner Versammlung. Und in der Tonhalle auch etwa vor 4 Wochen.
Wenn Sie dorthin gehen, ist irgendetwas mangelhaft, wenn Sie kommen?
Mangelhaft, es ist einfach ein altes Haus. Und es ist sicher so, dass das für bestimmte Veranstaltungen super funktioniert. Kleinere Versammlungen, Hochzeiten, irgendwelche Fester, auch natürlich die Veranstaltungen, die im grossen Saal sind, aber für andere Sachen eben nicht. Und vor allem ist es natürlich ein beschränktes Haus vom Platz her.
Eben, es ist ja unbestritten, dass etwas muss gehen. Jetzt hat der Stadtrat aber statt, wie er bis jetzt immer gesagt hat, ein neues Kongresszentrum zu bauen, will er jetzt einfach das alte Haus sanieren und umbauen. Sie sind da skeptisch.
Ja, es geht eigentlich um den Zusatz vom und umbauen. Ich denke, das Haus stammt aus einer bestimmten Zeit. Der Grund, dass man das letzte Projekt, das vorgelegen ist, das darüber abgestimmt wurde, dass man Neoprojekt abgelehnt hat, war nicht das letzte, weil sich Architekturkreis gegen das gewehrt haben, weil das alte Haus ja einen historischen Stellenwert hat. Und wenn man das umbaut, dann wird eigentlich die Problematik ganz akut nochmal. Und dann ist das Zweite, dass eben das mit dem Umbauen so eine Sache ist, wenn wirklich ganz andere Anforderungen sich stellen. Vielleicht das Hauptbeispiel, man hat immer davon geredet, dass wenn man eben ein Haus baut für so einige grosse Kongresse, internationale grosse Kongresse, und das geht ja an der Stadt, dass dann muss ein Hotel integriert sein in dem Haus, wie das eben so ist, in diesen Kongresshotels, die man zum Beispiel von Amerika kennt. Und das ist ja dort gar nicht möglich.
Jetzt auf das Architektonische kommen wir vielleicht nachher nochmal zurück, aber das Letzte, was Sie angesprochen haben, da sagt der Stadtrat, der Trend gänge eher hin zu kleineren Kongressen, so grosse Kongresszentren seien gar nicht mehr so gefragt. Mit 2.000 bis 2.500 Leuten, die wir jetzt dann mit dem Umbauten können versorgen, seien wir auf der richtigen Linie. Glauben Sie das nicht?
Ich kann nicht beurteilen, wie das jetzt mit dem Trend ist. Ich glaube, es ist einfach so, dass da einen breiten Markt gibt von kleineren Kongressen und von grösseren. Bisher hat es immer geheissen, die Kleineren, das können wir ja machen. Dafür sind auch in Zürich gibt es Säle und Orte, wo man das machen kann. Und die grossen, die kann man nicht machen. Und bis jetzt war eigentlich immer die Diskussion, man wollte so eine grosse machen. Und ich glaube, dass man jetzt ein bisschen Ziel anpasst, einfach an dem, was baulich oder politisch überhaupt möglich ist.
Mhm. Bräuchte es denn aber für eine Stadt wie Zürich aus Ihrer Sicht eben ein grosses Kongresszentrum?
Das müssten eigentlich die Leute beantworten, die im Marketing sind, die das weltweit nachher probieren zu verkaufen. Ich glaube, dass die Messeorganisation, wo Basel und Zürich jetzt ja zusammen ist, eigentlich da am meisten Erfahrungen hat. Es gibt einfach so einige grosse Kongresse und es gibt Städte, wo die können beherbergen. Und nochmal, oder, bis jetzt ist das erklärte Ziel gewesen, dass man das erreichen will. Und wenn man das nicht will, dann nachher könnte man sich auch überlegen, ob es dann überhaupt notwendig ist, an dem Haus so viel rumzubasteln.
Das Umbasteln, das haben Sie ja schon eben erwähnt, das finden Sie heikel. Sie haben ja da auch ein bisschen Erfahrung. Sie sind in der Musikinsel Rheinau, ein Projekt, wo ein alter Bau umgebaut wird für neue Nutzungen. Was ist denn genau das Problem? Wieso soll das nicht gehen?
Ich denke, dass man einfach tendenziell unterschätzt bei solchen Vorhaben, wie stark sich die Anforderungen auch die von den Normen und von den Vorschriften geändert haben. Beispielsweise Anforderungen von der Feuerpolizei bzw. Gebäudeversicherung, beispielsweise Anforderungen von der Elektronormen her, beispielsweise was sanitarisch muss erfüllt sein, haustechnisch, lüftungsmässig muss erfüllt sein. Und dann sieht man, wenn man das anwendet auf eine alte Struktur, dann wird es sofort sehr aufwendig und teuer. Und dann gilt eigentlich nur noch, sozusagen, ist das nur noch sinnvoll, wenn es sich da wirklich um eine ganz wertvolle, denkmalgeschützte Substanz handelt, wie das in Rheinau der Fall ist, selbstverständlich, wo überhaupt nicht zur Diskussion steht. Und selbst dann muss man ein Prinzip festlegen, dass man sagt, das Haus geht vor der Nutzung. Das heisst, der Nutzer passt sich eigentlich an, wie die Räume sind. Man macht möglichst wenig Eingriff, eben nur die, die unbedingt vorgeschrieben sind. Während natürlich jetzt da absehbar ist, oder, dass jetzt quasi die Wunschlisten erstellt wird, was alles in dem Gebäude von dem Kongresshaus müsste geschehen. Es kommt noch etwas anderes dazu. Sie haben das von Luzern angesprochen gehabt. Das ist ein Gebäude eigentlich aus einer ähnlichen Zeit wie der Vorgänger vom KKL, wie das alte Kunst- und Kongresshaus in Luzern. Das war eine Zeit gewesen, wo man eigentlich materialarm gebaut hat. Man hat kein Geld gehabt. Man hat möglichst wenig verbraucht. Die Arbeit war eigentlich also günstiger gewesen, oder? Ja. Zwischenkriegszeit. Und die Erfahrung war einfach auch dort gewesen, oder? Wenn man das, hat man ja durchgespielt, ob man das Haus auch könnte erneuern. Es hat genau sonnige Pläne gegeben, in Luzern eigentlich genau die gleichen, wo man gesagt hat, man nimmt jetzt das alte Haus und man baut es ein bisschen um, oder? Und dann hat man einfach müssen sehen, wenn man in das reingeschaut hat, ist nicht sinnvoll, ist nicht möglich. Und niemals hätte man können die Anforderungen erfüllen, die das KKL jetzt erfüllt.
Was ist denn in Luzern passiert? Also Zürich versucht seit Jahren, Jahrzehnten schon fast ein neues Kongresszentrum aufzubauen. Jetzt hat der Stadtrat quasi aufgegeben und gesagt, gut, wir finden keinen neuen Standort. Wir sind mit dem Moneo-Projekt gescheitert. Das machen wir einfach aus dem Alten. Eben das, was Sie gesagt haben. Wieso ist denn das in Luzern gegangen?
Ja, ich glaube, es sind zwei Sachen, würde ich da sagen. Erstens muss ich vorausschicken, es ist ein heikler Vergleich. Und darum, ich komme da nicht als Kritiker, sondern einfach, weil in der Öffentlichkeit der Vergleich angestellt wird. Es ist ein heikler Vergleich, es ist lang her. Aber zwei Punkte. Der eine ist der, für Luzern hat es so etwas gegeben wie eine historische Notwendigkeit. Das ist ein grosses Wort, aber es hat eben trotzdem gestimmt, weil man gewusst hat, wenn man das Festival, wo jetzt einfach für den Tourismus in Luzern, für den Namen von Luzern auf die Landkarte zu bringen, total wichtig ist, wenn man das behalten will, braucht einen neuen Konzertsaal und sonst ist das nicht möglich, wegen der internationalen Konkurrenz. Damals war es 1989, sind viele Säle aufgegangen im Osten oder renoviert worden, wo man können sagen, die hätten so ein Festival können nehmen. Das ist Punkt 1. Übrigens Zürcher auch, oder, wo eben sich bemüht haben, das Festival in die Tonhalle zu holen, weil sie gesagt haben, das geht ja nicht in eurem alten Gehäuse dort in Luzern. Zweiter Punkt, oder, denke mich auch ganz ein wichtiger. In Luzern hat gerade eine gute Grösse. Es ist nicht zu klein, um so etwas zu machen, aber es ist auch nicht so eine grosse Stadt, so eine grosse Verwaltung, so eine grosse Stadt, dass sozusagen alles muss mitreden in der Verwaltung, dass Politik in dem extremen Ausmaß einbezogen ist. Vielleicht eher noch die Verwaltung als Politik und alle möglichen denkbaren Stellen zum Abklären. Und da in Zürich ist man natürlich konfrontiert mit einer unglaublich differenzierten, starken Struktur, Verwaltung. Und dann sind einfach so viele Player da, dass am Schluss das nicht mehr möglich ist. Und aus dem Grund, glaube ich, wäre es in Zürich auch kaum denkbar, dass jetzt die Stadt würde sagen, wir tun das quasi auslagern an eine unabhängige Trägerschaft, die dann das realisiert, wie das in Luzern, glaube ich, einer der Schlüssel vom Erfolg war.
Ist das auch ein Ausdruck von der jetzigen Zeit? Also Sie sagen, wäre das für 20 Jahre als Zürich eher möglich gewesen?
Ja, das ist einfach sehr schwierig zu sagen. Vielleicht wäre das vor 20 Jahren in Zürich auch eher möglich gewesen, ja. Und vielleicht ist es in 20 Jahren auch wieder möglich, oder? Ich glaube, es ist auch gut, was gut ist an dem Entscheid, dass man jetzt sagt, okay, oder? Jetzt hören wir auf mit fiktiven Bauprojekten auf fiktiven Parzellen, oder? Weil das ist ja immer das, was jetzt passiert ist, oder? Jetzt, das machen wir nicht weiter. Vielleicht wäre es konsequenter noch zu sein gewesen, wir tun da ein bisschen flicken, ein bisschen renovieren, wie Sie gesagt haben, oder? Möglichst wenig, möglichst sanft in dem Haus. Und dann warten wir mal 10, 15 Jahre, um zu schauen, ob sich etwas ganz anderes ergibt. Vielleicht kommen ja private Spiele und machen etwas selber. Es hat ja auf der Flughafenseite, oder? Hat's grosse Projekte. Das eine ist das Circle-Projekt, das andere ist das First District-Projekt. Plötzlich wird innerhalb von so einem, kommt jemand auf die Idee und sagt, wieso nicht ein Kongresszentrum anbieten?
Eben, das ist einfach ein Anliegen. Touristiker bereuen jetzt das, Zürich Tourismus zum Beispiel. Aber sonst gibt es die historische Notwendigkeit, die Sie in Luzern vor 20 Jahren gesehen haben. Eben, in Zürich gibt es einfach nicht.
Nicht in dem Sinn, oder? Dass die das bereuen, dass die das betrauern, das verstehe ich total, oder? Ich finde das auf eine Art auch schade, aber es ist nicht so, dass man sagt, oh, jetzt geht wirklich in die Steig, man steigt die Liga ab, oder? Ich meine, in Luzern, einer von den Slogans, die man dort während der Abstimmung gemacht hat, das ist die eigentlich sehr ein wirksames Slogan, das war, wettet ihr so werden wie Rapperswil? Oder? Dann haben die Leute gesagt, ah nein, das wollen wir eigentlich nicht.
Mhm. Braucht es denn eben für so ein, also jetzt setzt man eben aufs Bewerten, das, was man hat, macht quasi gut schweizerisch, tut man das so ein bisschen anpassen, ein bisschen renovieren. Ist denn das Problem einfach auch, dass man international so keine Beachtung findet, muss man da einfach einen grossen Namen haben, damit man überhaupt in dieser Szene jemand ist?
Ich glaube nicht, dass jetzt in dem Kongressmarketing spielt sozusagen das Prestige vom Ort im Sinn von der Architektur oder von der architektonischen Ausstrahlung nur eine nebensächliche Rolle. Da geht es wirklich um harte Anforderungen. Und nochmal, oder, wenn man die Grosskongress wird, die standardisierte Kongress, was weiß ich, die grossen internationalen Berufskongresse von Ärzten oder von bestimmten Spezialisten, dann nachher gehört einfach ein integriertes Hotel gehört zu so einem Haus. Es gehört dazu, dass man mit den Trucks kann im Prinzip einfahren, wie das in der Messe in Zürich der Fall ist, oder zum Equipment abladen, dass man die Seile kann umbauen. Das ist nicht, da geht's nicht jetzt primär um die Hülle und die ästhetische Frage. Das ist dann nachher auch wichtig, aber das ist nicht der zentrale Punkt. Und auch in Luzern, oder? Muss man sagen, das ist super, dass nachher das Team mit dem Russell Johnson und dem Nouvelle zustande gekommen ist. Total super. Aber das ist auch ein historischer Glücksfall gewesen. Aber in der Abstimmung, oder, ist es primär darum gegangen, wir brauchen ein neues Haus und wir brauchen einen neuen Konzertsaal von Weltklasse.
Aber viele in der Stadt Zürich, politisch ist wahrscheinlich eine Mehrheit, die findet, also wenn denn so etwas, dann sollen das ganz Private machen, da muss nicht der Staat das anstellen.
Aber ganz privat funktioniert das in dem Kongress, weiss ich nicht, bei sonnigen Infrastrukturen. Ich glaube, das sieht man weltweit. Und Luzern ist insofern ein sehr erfolgreicher, aber nochmal, weil man hat einfach eine Art Glück gehabt, dass man das kann mit schwarzen Zahlen oder mit mindestens nicht roten Zahlen oder seit dem Anfang betreiben. Nachdem die Stadt auch mitgeholfen hat, dass der kleine Hypothekarkredit hat können zurückgezahlt werden, dass es voll ausfinanziert ist, das ist sehr selten. Und ich kenne keine so grossen Zentren, wenn man jetzt Berlin nimmt oder Wien oder irgendeine andere grosse Stadt, wo nicht in irgendeiner Form eine Public-Private Partnership notwendig war, um das zu realisieren.
Sie bedauern also, Thomas Held, wenn ich Sie richtig verstanden, dass eben jetzt vorläufig zumindest das Zürich kein Kongresszentrum gibt, sondern dass man mit dem Kongresshaus bleibt, das umbaut. Aber haben Sie denn das Gefühl, dass das realpolitisch eben doch der einzig mögliche Entscheid ist von der Stadtregierung, jetzt zu sagen, gut, jetzt, es ist schwierig, etwas Neues, wir bleiben bei dem?
Ja, das ist, ich meine, an dem Zeitpunkt vom Verfahren ist das wahrscheinlich so gewesen, oder? Darum kann man jetzt nicht jetzt angehen und sagen, hey, sie spinnen ja total und jemandem einen grossen Vorwurf machen. Aber dass natürlich das Verfahren, oder, so lang jetzt rausgestüttelt wurde ist und immer wieder neue Versuche gemacht worden sind, das zeigt schon ein bisschen die Immobilität. Und es ist natürlich auch so, man darf nicht vergessen, oder? Es gibt ja noch andere Projekte, wo sonnige Versuche gemacht worden sind vor einer Partnerschaft. Ich denke an die ganze alte Geschichte von der Bahnhofsüberbauung, HB Südwest. Ich denke vor allem an Stadion, oder, wo es ein Projekt gegeben hat, wo private Investoren am Werk waren. Und die sind alle letztlich, man muss sagen, die sind auf die Schnur gefallen, oder, auf gut Zürichdeutsch gesagt. Und dass jetzt nicht jemand da gerade mit fliegenden Fahnen einsteigt, oder, das kann man sehr gut nachvollziehen.
Aber Kunsthauserweiterung zum Beispiel, die funktioniert.
Ja, das funktioniert und das funktioniert quasi tätig wird, also wenn ich das so darf sagen, wie ist eigentlich das Luzerner Modell praktisch 1:1 nachgemacht. Es ist halbe-halbe, oder, was die Finanzierung betrifft. Und die ganze Projektentwicklung ist auch ja in einer einfachen Gesellschaft erfolgt, wo eigentlich beide Parteien miteinander dabei sind.
Jetzt eben Zürich ohne Kongresszentrum mit Ausstrahlung. Ist das jetzt der Untergang?
Nein, eben nicht. Das habe ich ja gesagt. Oder? In dem Sinn ist nicht, dass ich die historische Notwendigkeit, oder, wo sozusagen der Status von der Stadt als Tourismusort, als einfach attraktiver Ort, Standortattraktivität, die ist nicht in dem Ausmaß betroffen. Oder? Das macht die ganze Sache nicht irgendwie dramatisch.
Okay. Thomas Held, besten Dank für das Gespräch. Das ist der Soziologe, Unternehmensberater und Geschäftsführer von der Musikinsel Rheinau, der Thomas Held. Das Gespräch mit dem Thomas Held kann man im Internet nochmal nachlesen. srf.ch/news ist die Adresse, dort auf regional klicken. Regionaljournal Zürich Affusen, es ist fast 5:05. Jetzt kommen wir zu der Wetterprognose für die Region mit der Claudia Stocker von SRF Meteo.
Es gibt den Abend, um noch lange draussen zu sitzen. Trocken und Temperaturen um die 20 Grad. Weil die Nacht aber häufig klar ist, kühlt es bis in die frühen Morgenstunden ziemlich ab, an vielen Orten auf etwa 10 Grad. Der Montag ist ein Sommertag, an den meisten Orten vom Morgen weg sonnig, nur lokal hat es ein paar Nebelfelder, die dann aber ziemlich rassig verschwinden. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf dem Hörnli und am Randen auf 20 Grad, zwischen dem Zürichsee und dem Rhein gibt es rund 25 Grad. Zum Sommertag gehören auch ein paar Quellwolken. Die entstehen vor allem im Zürich-Oberland, sollten aber harmlos bleiben. Sommerwetter gibt es auch noch am Dienstag. Häufig sonnig und sogar noch ein bisschen wärmer.
Und zum Schluss der Blick führen auf das, was uns die nächsten Wochen erwartet. Was gehört neben dem Schulgehen noch zum Auftrag eines Lehrers? Und wie viel Arbeitszeit soll er oder sie für Weiterbildung und Elternübung brauchen? Wie viel ist für das Klassenlehrersein einberechnet? Das entscheidet der Zürcher Kantonsrat morgen am Montag. Der Schaffhauser Kantonsrat macht mit seiner Monsterdebatte über die Rechnung 2012 weiter. Obwohl das Parlament am Rekorddefizit von 30 Millionen Franken nichts mehr ändern kann, hat es vor einer Woche so lange diskutiert, dass es nicht fertig geworden ist. Am Montag kann der Kantonsrat aber nicht nur über die roten Zahlen vom letzten Jahr schimpfen, er muss auch sagen, wie eine Kantonsfinanz in Zukunft will ins Lot bringen. Auf der Traktandenliste steht nämlich auch das grosse Sparpaket vom Kanton Schaffhausen. Am 1. Juli 1963 hat Winterthur eines der ersten Jugendhäuser in der Schweiz bekommen. Heute ist es das älteste, das es noch gibt. Zum 50. Geburtstag kommt die Winterthurer Institution einen Preis von der Stadt Winterthur über. Wir reden mit dem Mann, der das Jugendhaus dort mal als Jugendlichen auf die Beine gestellt hat, und dem Co-Leiter von heute und wollen wissen, wie sich der Treffpunkt für Jugendliche verändert hat. Hilft es zum Stromsparen, wenn man weiss, wie viel Strom man mit welchem Gerät verbraucht? Das hat das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich zusammen mit dem Bundesamt für Energie herausfinden. 2 Jahre lang haben 5'000 Haushalte in der Stadt Zürich Erfahrungen gesammelt mit dem sogenannten Smart Metering. Was es gebracht hat, hören Sie am Dienstag. Tunnelanschlag Schaffhausen. Am Donnerstag fahren die grossen Tunnelbohrmaschinen auf, dort wo der Galgenbuck-Tunnel entstehen soll. Der Galgenbuck-Tunnel soll Neuhausen vom Durchgangsverkehr entlasten. Heute fahren jeden Tag 25'000 Autos durch die Gemeinde. Und wandern mit dem Bundespräsident Ueli Maurer. Auf dem Bundesratsreisli führt er die Bundesratskollegen dieses Jahr in seine Heimat Hiwil. Zusammen mit der Bevölkerung wandert die Landesregierung auf den Bachtel und stoßt dort an. Wir wandern am Donnerstag mit. So viel Regionaljournal Zürich Affusen für heute. Redaktion und Moderation von der Sendung Klaus Ammann.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.